Deutschlandfunk. Das Feature.
You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.
Ihr sprecht nur darüber, mit denselben schlechten Ideen weiterzumachen, die uns in dieses Chaos gebracht haben. Wobei die einzig vernünftige Sache die ist, die Notbremse zu ziehen. Ein Satz wie ein Hammer, aus dem Mund einer damals 15-Jährigen.
Die Autorin denkt, dass Greta Thunberg ein kleines Wunder gelungen ist, weil sie die Apokalypse auf Augenhöhe anspricht.
We need to keep the fossil fuels in the ground and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself.
Wir müssen die fossilen Brennstoffe in der Erde lassen. Und wir müssen uns auf Gleichheit konzentrieren. Und wenn Lösungen innerhalb des Systems unmöglich sind, dann sollten wir vielleicht das System selber wechseln, sagt Thunberg.
Und sie fragt sich, was die allgegenwärtigen apokalyptischen Erzählungen im Umgang mit den Krisen der Gegenwart eigentlich bewirken. Ob sie lähmen oder politisieren und ob wir es heute mit der Rückkehr einer neuen großen Erzählung zu tun haben, dem Apokalypse-Narrativ.
We have run out of excuses and we are running out of time.
Uns sind die Entschuldigungen ausgegangen und uns läuft die Zeit davon.
Vor, während oder nach der Apokalypse.
Und Sie?
Ein Feature von Barbara Eisenmann.
Sie fährt nach Paris, um den französischen Wissenschaftstheoretiker und Philosophen Bruno Latour zu treffen, der sich in seinen Texten mit der Apokalypse auseinandersetzt.
Nicht nur die Geschichte ist ins Wanken geraten, sondern der Boden selbst, auf dem sie sich immer abgespielt hat, die Erde,
schreibt Latour.
Und das betrifft die alteingesessenen Bewohner der reichen Länder ebenso wie deren künftige Bewohner. Erstere, weil sie begreifen, dass es keinen globalisierungsgeeigneten Planeten gibt und dass sie ihre gesamten Lebensweisen verändern müssen. Letztere, weil sie ihren verwüsteten, angestammten Boden verlassen und ebenfalls lernen müssen, alle ihre Lebensweisen zu verändern. Alle Welt weiß nun, dass die Klimafrage im Zentrum aller geopolitischen Streitpunkte liegt und dass sie in direktem Zusammenhang steht mit den Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten.
Sie stellt Latour als erstes eine seiner eigenen Fragen.
Und Sie, wo verorten Sie sich? Vor, während oder nach der Apokalypse?
You have to situate yourself in the only position related to the apocalypse is to accept, to open oneself.
Sie müssen sich in der Apokalypse verorten. Die einzige Position in Bezug zur Apokalypse ist, sich gegenüber der Offenbarung, das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes Apokalypse, zu öffnen.
And now is the chance to act.
Denn jetzt ist die Gelegenheit zum Handeln.
And if you say, well,
wenn Sie aber sagen, wir kommen da schon durch, überdramatisieren Sie mal nicht. Verstehen Sie von der Situation, in der wir uns befinden, nichts. Und das war genau das, was Günther Anders in der berühmten Szene im Zug beschrieb, wo er einen Deutschen traf, der sagte, wir werden alle sterben, es ist also egal. Anders sagte auch, das ist ein Verbrechen nicht nur gegen die Religion, sondern im Grunde genommen gegen die Existenz selbst.
Günther Anders, den man vor allem als ersten Ehemann von Hannah Arendt kennt, ist in der Nachkriegszeit so etwas wie der Philosoph der Atombombe geworden, aber auch der Antiquiertheit des Menschen. In der von Latour erwähnten Szene heißt es:
Auf einer Eisenbahnfahrt hatte ich den Ausdruck atomare Gefahr fallen lassen. Mein Gegenüber, ein behäbiger, offensichtlich nicht schlecht situierter Herr, der gerade dabei war, seine Zigarre zu beriechen, blickte einen Moment lang auf, zuckte mit seinen Schultern und brummte: Dann krepiert man halt mit.
Was ging in diesem Manne vor sich? Fragt Anders 1960.
Die einzig mögliche Antwort darauf scheint mir die. Der Defekt, an dem er litt, sofern er an ihm litt, war offenbar keine Apokalypse-Blindheit, sondern eher eine Apokalypse-Indifferenz.
Das Problem ist, dass die Leute, die Anders oder mich, aber auch die Umweltschützer und die Kinder und jungen Leute auf der Straße beschuldigen, wir hätten eine apokalyptische Sicht der Situation, glauben, wir kämen da alle so einfach durch, ohne irgendeine Verurteilung. Aber Apokalypse ist auch Urteil.
Sie denkt, dass hierzulande der Bundespräsident beklagt, dass die Debatten im Land von einer merkwürdigen Lust am Untergang getrieben seien, dass der Spiegel der für ihre Nüchternheit geschätzten Bundeskanzlerin inzwischen einen apokalyptischen Blick auf die Lage der Welt attestiert und die Aktivistinnen der Fridays for Future-Bewegung Kinder der Apokalypse nennt. Dass in einem grün-liberalen Magazin, das sich für einen sozial- und ökopolitisch aufgeklärten Kapitalismus einsetzt, gefragt wird, warum die Deutschen so tun, als steckten sie im Kessel von Stalingrad, wo sie doch in der sichersten, friedlichsten, saturiertesten Republik aller Zeiten leben.
Die Apokalypse ist ein Aufruf, endlich rational zu sein, mit beiden Füßen auf der Erde zu stehen,
schreibt Latour.
If you take apocalypse as things are finished, we don't.
Wenn man Apokalypse allerdings versteht als die Dinge sind zu Ende, wir müssen uns um nichts mehr kümmern, dann führt das natürlich zu einer Entpolitisierung. In Frankreich gibt es eine Riesendebatte, ich weiß nicht, ob in Deutschland auch, über die Verbreitung des Begriffs der Kollapsologie. Das ist ein schreckliches Wort, das aus dem Englischen kommt, von Jared Diamond. Und das ist wie so eine Art Mode, wo die Leute sagen, es ist nichts mehr zu machen. Game over.
People say, as we say in French, les cartes sont cuites. Things are, I mean, game over.
Von Kollapsologie hat sie noch nie gehört und googelt es später.
Mit Kollapsologie sind disziplinenübergreifende Forschungen gemeint, die sich mit dem Zusammenbruch unserer auf fossilen Energieträgern fußenden industriekapitalistischen Gesellschaften beschäftigen. Wie alles zusammenbrechen kann. Kleines Kollapsologie-Handbuch für gegenwärtige Generationen. Hat sich in Frankreich 2015 sehr gut verkauft.
This obsolete world is going to an end. Let's create a new one all together. Thank you.
Thank you so much. Ich hoffe, alle haben es verstanden.
How much of a certainty of a catastrophe do you have to absorb?
Wie viel Gewissheit über eine Katastrophe müssen wir haben, um aus unserer Selbstzufriedenheit herauszukommen? Die Sache ist kompliziert. Ich könnte vielleicht sagen, ignorieren wir die ganze Frage der Apokalypse lieber. Vielleicht wäre das besser. Aber wir können das nicht tun, weil im Herzen der Gleichgültigkeit gegenüber der Krise, der ökologischen Krise, etwas sitzt, das mit der Tatsache verbunden ist, dass wir glauben, uns jenseits oder nach der Offenbarung zu befinden. Und deshalb sage ich auch, wenn man mir vorwirft, ein Apokalyptiker zu sein, ja, wir müssen die Bedeutung dieses Themas akzeptieren und untersuchen, auch wenn es uns in die ganze Geschichte der Religion und der westlichen Welt führt.
Sie seufzt innerlich. Weil Latour mit dem religiösen Kontext einen Riesenraum aufmacht und fragt sich, ob sie zu theorieverliebt an die Sache herangeht. Sie fährt nach Barcelona, um die spanische Philosophin Marina Garcés zu treffen, die einen kapitalismuskritischen Zugang zur Apokalypse hat. Auch ihr stellt sie zuallererst Latours Frage.
Und Sie, wo verorten Sie sich? Vor, während oder nach der Apokalypse?
Also, wenn ich mich vor oder nach der Apokalypse situieren müsste, dann würde ich mich in einem Danach einsortieren. Und zwar nicht in dem Danach, von dem die lineare Erzählung ausgeht, sondern in einem Danach nach der linearen Erzählung der Apokalypse. Denn lineare Erzählungen zwingen uns dazu, dass wir alles, was passiert, Geschichte, Handlungen, menschliche Erfahrung, in Begriffen von Anfang und Ende erzählen müssen. Diese Struktur gehört seit Urzeiten zu unserer westlichen Kultur. Und deshalb ist das apokalyptische Denken Teil unserer religiösen und auch nicht religiösen Art und Weise, das, was geschieht, zu interpretieren. Heute setzt sich diese Struktur gerade wieder von Neuem durch. Ich würde mich also diesbezüglich in einem Danach einordnen. In einem Danach, was diese Art und Weise betrifft, sich in der Erfahrung zu situieren.
They think the worst is over, but it's not. It's far from over.
Heute beobachten wir, wie sich eine neue Erzählung durchzusetzen beginnt. Eine neue, dominierende, einzige Zeit, und das ist die unserer eigenen Auslöschung. Das ist nicht mehr die Zeit der Geschichte und ihrer Zukunftsversprechen, sondern auf gewisse Weise eine umgekehrte Geschichte, eine katastrophische Geschichte, die uns in die Situation bringt, uns als Aussterbende zu denken. Als Aussterbende in allen Bedeutungen, die das haben kann, als Spezies, als Welt.
We are standing on a turning point in history. We are asking you to stand on the right side. Thank you.
Sie fragt sich, wie es passieren konnte, dass die progressive Erzählung von der Befreiung der Menschen durch eine regressive von ihrer Auslöschung abgelöst worden ist.
Dass die Geschichte im modernen Sinn des Wortes zu Ende ist, als eine Erzählung, die in der Zukunft ihren eigentlichen Sinn hat, wurde durch die Geschichte selbst vernichtet. Und das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert dieser Katastrophe. Nicht nur wegen der Weltkriege, sondern auch der ersten Katastrophen, die direkt mit der Produktion verknüpft sind. Bhopal, Tschernobyl. Es geht also um die zerstörerische Dimension nicht nur der Politik, nicht nur von Krieg und Frieden, sondern um die zerstörerische Dimension der produktiven Maschine selbst, der Wirtschaft.
The black hole has an endless reach.
Yeah! Woo!
Es muy importante distinguir en este caso todo el conjunto de fenómenos y de hechos.
Es ist sehr wichtig, hier zu unterscheiden. Das eine ist ein ganzes Knäuel von Phänomenen, die heute die Landkarte der Zerstörung ausmachen. Der Zerstörung der Welt durch den globalen Kapitalismus. Und mit Welt ist hier der ganze planetarische Körper gemeint. Die Erde, Ressourcen, Lebensformen, Kulturen, Gesundheit, vorstellbare, lebbare Zukünfte. Das ist ein empirisches, konkretes Phänomen. Tatsachen, Daten, Leben, Zukünfte. Aber das ist keine Apokalypse, sondern die Zerstörung der Welt.
Here we are scared. Scared for the climate and environment we are living in.
Y el discurso apocalíptico, que es una estructura narrativa, como decíamos ahora, es
Und das andere ist der apokalyptische Diskurs. Das ist eine narrative Struktur, ein imaginäres. Und zwar ein imaginäres, das in bestimmten Momenten der Geschichte benutzt wird von Seiten der Macht einer jeweiligen Zeit als ideologisches Werkzeug der Kontrolle. der Unterwerfung und der Verstärkung der Macht. Und zwar ausgehend von einer Instrumentalisierung der Ängste, individueller, intimer, aber auch kollektiver Ängste.
Here we are scared, afraid of what we have created.
Sie fragt sich, was Garcés Klassifizierung des apokalyptischen Diskurses als Ideologie mit Latours Handhabung des Apokalyptischen als Medium der Bewusstwerdung zu tun hat.
Here we are scared, afraid of what we have created, afraid of what is going to happen.
Das einzige Mittel, uns zum Handeln zu veranlassen, besteht darin, die Bedrohung künstlich sichtbar zu machen.
Schreibt Latour.
I should know the Marina's work and I don't, so I cannot comment exactly.
Ich sollte Marinas Arbeit kennen, aber ich kenne sie nicht. Ich kann sie also nicht wirklich kommentieren.
Sagt Latour, als sie mit ihm über Garcés Diagnose einer herrschenden apokalyptischen Ideologie sprechen will, in der die Zukunft, das Versprechen der Moderne, nur mehr als Katastrophe wahrgenommen wird.
Well, how long is your thing? You would need 6 hours for, and even that will not stop.
Latour lacht und fragt, wie lang die Radiosendung werden dürfe.
But you have to take the word apocalypse is not, has nothing to do with catastrophe, okay?
Das Wort Apokalypse hat nichts mit Katastrophe oder mit Kollaps zu tun, sondern mit der Reorganisation von Zeit, mit einer Dimension von Zeit. Da hat Marina recht.
So then the other question is to ask why the modern.
Und die Frage hier ist, warum die Modernen eine Beziehung zur Zeit erfunden haben, die uns nur in eine Richtung gehen lässt, noch dazu in eine Richtung, die unverhandelbar ist. Teleologie, Zielgerichtetheit, ist aber nicht der einzige Weg, die Beziehung zur Zeit zu verstehen. Also diese monolithische, hegemonische Richtung der Moderne in eine Zukunft, die heute ganz und gar vom Kapitalismus und den Schulden kolonisiert ist, ist sicherlich nicht die einzige Art und Weise, in der Zeit zu sein. Und das ist ohnehin vorüber, aus und vorbei.
This is finished.
Latour sagt, dass sie sich da einen ziemlich komplizierten Gegenstand gewählt hat.
You see, it's complicated. Your topic is terribly complicated.
Yeah, I know.
Und zwingt sie zu Erklärungen.
Diese radikal neue Situation der ökologischen Veränderung, Mutation, wie Latour das nennt, und all der anderen daran hängenden sozialen, politischen, ökonomischen Krisen lässt sich nicht mehr im modernen linearen Geschichtsverständnis von vorwärts, rückwärts, progressiv, reaktionär bearbeiten, sagt Latour. Und das unter anderem auch, weil der gegenwärtige Kapitalismus mit seinen immensen Schulden die Zukunft als Möglichkeitsraum ohnehin längst beseitigt hat.
Sie fragt sich, ob man das versteht.
Es geht Latour und auch Garcés darum, dass unser westliches Modell einer linearen Zeitlichkeit mit dem Blick immer nach vorne in eine bessere Zukunft gerichtet uns nicht mehr weiterbringt, weil es Zerstörung bedeutet und die Erde sich diesem Vorwärts, diesem immer noch weiter hinaus, inzwischen widersetzt.
All hope might seem dead when we look in the near future, but the future isn't hopeless. This future is preventable.
El problema de los esquemas teleológicos está en que
das Problem mit den teleologischen Schemata ist aber auch, dass sie allem, was geschieht oder gelebt wird, mit dem Deutungskodex eines guten oder schlechten Endes begegnen. In religiösen Begriffen heißt das dann Verdammung oder Errettung. In Revolutionären Revolution oder keine Revolution. Dieses binäre Schema unterwirft alles, jegliche Kontingenz, die Vielfalt an Lebensformen, Erfahrungen, Anfängen etc. einer einzigen Bewertung. Wird es gut oder schlecht enden? Werden wir verdammt oder gerettet? Wird die Revolution triumphieren oder scheitern? Das ist eine ziemlich totalitäre Vision, und zwar in dem Sinne, dass sie allem Möglichen eine einzige Richtung verordnet.
A todo lo posible.
Die religiöse Apokalyptik ist unser westliches Modell für lineare Heilsgeschichte. Apokalypse bedeutet das Ende der alten, aber auch das Kommen einer neuen, besseren Welt. Zunächst im Himmel, später auf der Erde.
I mean, you cannot realize the kingdom of God on this earth. If you try to do that, you are going to run into trouble.
Man kann das Reich Gottes auf Erden aber nicht verwirklichen. Wenn man das versucht, gerät man in Schwierigkeiten.
We are still in the idea that we are beyond. Which sentence is exactly right? I mean, nothing can happen to us.
Und dennoch teilen wir immer noch die Idee, dass wir uns jenseits der Apokalypse befinden. Also Buschs Satz, der genau das trifft, dass uns nichts passieren kann.
Unser Lebensstil ist nicht verhandelbar,
sagt Busch Vater 1992.
Which means we are going in one.
Und das bedeutet, wir gehen in eine Richtung. Und diese Richtung ist nicht verhandelbar. Wir haben das Recht dazu. Es ist uns gegeben und im Fall Amerikas sogar sehr explizit als politische Theologie eines Zugangs zu einer neuen Welt, der Stadt auf den Hügeln und so weiter und so fort.
New world and to the city on the hill and so on and so forth.
Sie fragt sich, ob man das versteht, sich jenseits der Apokalypse befinden.
Latour benutzt eine sehr komplizierte Argumentation, um zu zeigen, wie die moderne westliche Vorstellung von einem Paradies auf Erden dazu geführt hat, dass die Apokalypse als etwas bereits Eingetretenes begriffen werden musste.
Die Welt des Jenseits ist Wirklichkeit geworden, zumindest für diejenigen, die sich bereichert haben.
Schreibt Latour.
Dass die Welt, in der es immer weiter nach vorne in Richtung Wachstum und Kapitalanhäufung geht, zu Ende sein könnte, ist für Latours Postapokalyptiker dann schlicht nicht vorstellbar.
We can give ourselves hope.
Garcés greift noch einen anderen Faden der Apokalypse-Erzählung heraus, den der Rettung, und spinnt ihn machttheoretisch und kapitalismuskritisch weiter.
El binomio condena salvación, que es el que articula cualquier narración apocalíptica, es útil.
Das Binom Verdammung oder Rettung, das in jeder apokalyptischen Erzählung artikuliert wird, nutzt der Macht. Wer in einer Situation von Bedrohung, Gefahr, Ungewissheit, die uns machtlos werden lässt, entpolitisiert und auch unfähig macht, ein lebbares Leben zu entwickeln, wer in einer solchen Situation effektive, schnelle oder auch imaginäre Lösungen anbietet, der hat die Macht. Weil Macht gleichbedeutend geworden ist mit Lösungen besitzen. Das können technische, ökonomische, politische oder sonstige Lösungen sein. Und so taucht hier also die klassische Figur einer rettenden Macht auf. Der Erlöser der Verdammten.
In Barcelona lebt auch der weißrussische Kritiker des digitalen Kapitalismus Jewgeni Morozov.
Morozov, der in den aus Silicon Valley kommenden technologischen Allmachtsfantasien eine lebenserhaltende Maßnahme für den heutigen Kapitalismus sieht, hat sich einen Namen gemacht mit dem Begriff des Solutionismus. Er meint damit ein Denken, in dem es für alles, auch komplexe gesellschaftliche Probleme, technische Lösungen gibt und wir uns über uns und die Gesellschaft keine Gedanken mehr machen müssen, weil smarte Technologien das jetzt für uns tun.
Ob Solutionismus die Kehrseite der heutigen apokalyptischen Ideologie ist, im Sinne eines Rettungsangebots vor dem apokalyptischen Chaos, will sie von Morozov wissen, stellt aber auch ihm zuallererst Latours Frage.
Und Sie? Wo verorten Sie sich? Vor, während oder nach der Apokalypse?
Well, I must say that I have often dabbled in trying to imagine what an apocalypse of the technosphere, if you want to put it that way, might look like.
Nun, ich muss sagen, ich habe oft versucht, mir eine Apokalypse der Technosphäre vorzustellen und habe oft bedauert, dass uns, anders als beim Klimawandel, die Vorstellungskraft dazu fehlt. Für mich geht es eher um eine dystopische Zukunft, wo wir zwar nicht notwendigerweise das Ende der Welt sehen, aber schon, dass die Demokratie zu etwas anderem wird. Etwas, was rigider, zentralisierter und hierarchischer ist. Und dieser neue politische Akteur kann von den Wählern nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Im Grunde genommen von niemandem.
To anyone who participates in, you know, elections, but they kind of accountable to nobody with any political will.
Diese Akteure sind natürlich die großen Technologieunternehmen.
Sie denkt, dass Morozov die Vorstellung vom Solutionismus als der anderen Seite des Apokalypse-Narrativs nicht teilt.
Well, to be honest, I cannot really say.
Ehrlich gesagt sehe ich nicht wirklich, dass viele von diesen Techno-Utopien, die ich analysiert habe, gegen einen dystopischen, apokalyptischen Hintergrund gesetzt sind.
I do not see somebody like Mark Zuckerberg or Sergey Brin or, you know, Jeff Bezos.
Ich sehe nicht, dass jemand wie Mark Zuckerberg oder Sergey Brin oder Jeff Bezos vor dem Hintergrund einer kollabierenden Welt eine Rettung
anbieten.
Ich meine, das wäre ein ziemlich schlechtes Branding und Marketing. Ich weiß, das ist jetzt schlecht für Ihre Radiosendung, aber ich kann mich nicht zwingen, Dinge zu sagen, die ich nicht glaube.
Sie hat auf einmal das Gefühl, dass ein Gespräch mit Morozov, das um den Apokalypse-Begriff kreist, nicht produktiv sein würde.
I'm just saying that
intellektuell ist es bestimmt sehr anregend und interessant, aber ich bin mir nicht sicher, wie repräsentativ das für die gesellschaftliche Atmosphäre und den Zeitgeist ist. Es ist einfach nicht klar, ob es mehr ist als bloß Futter fürs Denken.
Sie wird außerdem erklären müssen, wer diese Leute sind. Zuckerberg, Bezos, Brin.
Zuckerberg ist Chef von Facebook, Bezos von Amazon und Brin steht für Google bzw. Alphabet.
Sie wundert sich, dass Morozov dann doch einräumt, dass es in Silicon Valley auch Leute gibt, deren Rettungsvisionen durchaus als Kehrseite des apokalyptischen Diskurses zu verstehen sind.
People on the margins, like Peter Thiel.
Leute an den Rändern wie Peter Thiel.
Ein milliardenschwerer Technologieinvestor. Ein demokratiefeindlicher Libertärer, der PayPal mitbegründet hat, Trump-Unterstützer ist und Publikationen finanziert, in denen Klimawandel und Evolutionstheorie geleugnet werden, der den Alterungsprozess stoppen und private Kleinstaaten im Ozean gründen will und der sich für den Fall der Fälle schon einmal ein Riesenstück von Neuseeland gekauft hat.
Und das passt dann schon zu einer breiteren Subkultur in Silicon Valley von Leuten, die sich mit Überlebensfragen beschäftigen und für die Endzeiten vorbereiten. Aber sie selber sind nicht die Ideologen.
Es sind Leute, die sich auf das sogenannte Ereignis vorbereiten. Soziale Unruhen, Artensterben, Massenmigrationen, Atomexplosionen, Ressourcenerschöpfung, Viren, Hackerangriffe, die Erderhitzung und so weiter.
Sie könnte an dieser Stelle die Geschichte von Douglas Rushkoff erzählen.
Rushkoff, ein amerikanischer Medientheoretiker und Schriftsteller, erzählt, wie ihn eine Handvoll milliardenschwerer Investmentbanker eingeladen hat, um mit ihm über die Zukunft von Technologie zu sprechen. Die Männer haben ihm dann aber ganz andere Fragen gestellt, als er erwartet hatte.
Welche Weltregion ist vom Klimawandel weniger betroffen? Neuseeland oder Alaska? Konstruiert Google Ray Kurzweil, einem Zukunftsforscher, tatsächlich einen Ort, um dessen Geist zu beherbergen?
Und schließlich wollte ein Börsenchef, der sich gerade einen Bunker baut, wissen,
wie gelingt es mir nach dem Ereignis, meine Autorität gegenüber dem Sicherheitspersonal durchzusetzen?
Rushkoff sagt, dass sich seine reichen Gastgeber für zukünftige Technologien eigentlich nur interessieren, sofern sie ihnen die Möglichkeit zur Flucht bieten.
So in that climate I can easily imagine why a couple of billionaires would be extremely preoccupied
In diesem Klima kann ich mir wunderbar vorstellen, warum ein paar Milliardäre extrem besorgt sind wegen ihrer Zukunft. Aber ich würde da nicht viel politische Substanz hineinlesen. Das ist eher eine Art exotischer Fetisch, der wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Immobilienpreise in Neuseeland in die Höhe schießen. Ansonsten sehe ich da keine politischen Konsequenzen. Sicher kann sich das auch ändern, aber vorerst sind das nicht die Milliardäre, vor denen ich Angst habe.
Sie weiß, dass die Technologiegiganten mit ihrem Zugriff auf unsere Leben eine Riesengefahr darstellen, während Thiel und Co. erstmal nur Milliardäre mit einer apokalyptischen Vision von der Zukunft sind.
Leute, die die alte Welt kollabieren und eine neue kommen sehen, in der sie sich selbst dann als geistige Elite wähnen, frei von demokratischen Zwängen und staatlicher Kontrolle.
Später im Gespräch kommt Morozov noch einmal auf Thiel zurück.
Ich müsste jetzt anfangen, mich mit den Verbindungen zwischen Peter Thiel und René Girard zu beschäftigen.
Girard war ein französischer Philosoph in Stanford.
Und dann fällt ein weiterer Name.
Sie sollten auf alle Fälle Jean-Pierre Dupuis interviewen. Er hat eine Verbindung zu Peter Thiel, weil er die René Girard Stiftung in Stanford leitet. Und er hat die letzten 40 Jahre über die Apokalypse nachgedacht. Dupuis ist ihr Mann.
Ihr fällt ein, dass Latour Dupuis ebenfalls erwähnt.
Dupuis ist ein französischer Philosoph in Stanford. Den Begriff der Apokalypse benutzt er in einem prophylaktischen Sinn. Die Apokalypse vorwegnehmen, sodass sie nicht eintritt, sagt Latour, der das für eine begrenzte, rationalisierende Definition von Apokalypse hält.
Von Morozov will sie aber noch wissen, inwiefern der Solutionismus ein Problem darstellt, da seine Lösungen rein technische und so gesehen apolitisch sind.
The solutionist mindset tends to see problems.
Die solutionistische Herangehensweise sieht Probleme in der Tat auf eine apolitische Weise und versucht alles, um zu verhindern, dass sie politisch gelöst werden. Die Faszination für die digitale Welt und für visuelle Technologien erlaubt es, diese zutiefst antipolitische Haltung der Welt gegenüber zu maskieren. Und zwar mit einer Sprache, die vorgibt, alles effizienter und schneller zu machen.
Resolving them faster, doing it more efficiently in light of problems like climate change.
Angesichts von Problemen wie dem Klimawandel heißt das dann, wir müssen sofort handeln, nicht erst in 10 Jahren. Wir haben also keine Zeit, mit politischen Lösungen zu experimentieren. Außerdem zwingen uns dieser solutionistische Werkzeugkasten und der dazugehörige Diskurs bestimmte Problemlösungen auf, die allesamt aus dem Privatsektor kommen. Das heißt, zugrunde liegt dem die Annahme, dass die einzigen Akteure, die die Probleme überhaupt lösen können, Unternehmen seien. Und die wiederum benutzen alle möglichen Diskurse, auch den Apokalypse-Diskurs, als Argumente für ihre eigene Sache. Wir sollen also darauf vertrauen, dass bestimmte Unternehmen ein bestimmtes Problem lösen, weil wir keine Zeit zu verlieren haben, denn die Welt bricht ja zusammen.
From this anxiety and fear that pervades society at the moment.
So gesehen profitieren sie von der Angst und Furcht, die die Gesellschaft heute durchdringen. Sie profitieren politisch, intellektuell und ökonomisch von dieser Angst, die einige von ihnen auch steuern. Oder zumindest unterstützen sie diejenigen, die sie steuern.
Ob er ein Beispiel geben kann, fragt sie.
Ich habe das gerade in Brasilien gesehen. Da wird ein Google-Service angeboten, der Wege heißt. Es handelt sich im Wesentlichen um ein System, das einem sagt, welche Straßen gerade gesperrt sind und auf welchen ein Stau ist. Aber es sagt den Brasilianern auch, in welchen Straßen die kriminelle Aktivität hoch ist, so dass sie vermeiden können, dahin zu gehen. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel für die technosolutionistische Art des Denkens. Es handelt sich letztlich nur um einen effizienteren Weg, den Niedergang zu managen.
Sie weiß, dass es auch linke Techno-Utopisten gibt, die auf das emanzipatorische Potenzial von Technologie setzen, und fragt Morozov, wie er das versteht.
I think it ultimately comes on the left. It comes from the inability to articulate.
Ich denke, auf der linken Seite hat es mit einer Unfähigkeit zu tun, realistisch zu formulieren, was Politik heute ist und wer ihre Akteure sein könnten.
And since it's very hard to understand how do we get from.
Und da es eben sehr schwer ist herauszufinden, wie wir vom gegenwärtigen Chaos der Globalisierung von Wirtschaft, Handel und Finanzen und der Ungleichheit, die wir sehen, also wie wir von diesem ganzen Problembündel in die Zukunft einer egalitäreren und sozial gerechteren Gesellschaft gelangen könnten, die jeder auf der Linken im Großen und Ganzen befürworten würde, füllt Technologie jetzt diese Leerstelle.
Sie denkt, dass es, wenn überhaupt, nur noch technologische Vorstellungen von der Zukunft gibt und dass das ein Problem ist.
Garcés, die auch darüber nachdenkt, was dieser neue digitale Kapitalismus mit unserer Subjektivität macht, schreibt:
In der solutionistischen Utopie geht es nicht mehr darum, die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern. Es geht vielmehr darum, die Intelligenz selbst zu delegieren. Das ist eine Geste eines beispiellosen anthropologischen Pessimismus.
But we should worry. We should panic.
Um unsere Lage zu charakterisieren, spricht Garcés inzwischen von der posthumen Kondition.
Posthume Kondition? Das wird sie erklären müssen.
Garcés bezieht sich damit auf das Ende der postmodernen Kondition. Eine Formulierung des französischen Philosophen Jean-François Lyotard.
Sie fragt sich, ob das zu theorieverliebt ist.
Haben wir heute nicht alle das Gefühl, dass vieles zu Ende geht, was wir lange Zeit für normal gehalten haben? Die Moderne hat eine Zukunft für alle entworfen und die Postmoderne eine endlose Gegenwart für jeden Einzelnen von uns, sagt Garcés. Wir dagegen haben es heute in der Hauptsache mit der Frage, wie lange noch, zu tun.
Wie lange werde ich noch eine Arbeit haben? Wie lange werde ich mit meinem Partner noch zusammenleben? Wie lange wird es noch Renten geben? Wie lange Trinkwasser?
Schreibt Garcés.
Estamos desplazándonos hacia límites, hacia umbrales.
Wir sind an Grenzen geraten, an Schwellen, wo das Lebbare für einen großen Teil der Menschheit und der Nicht-Menschheit in Frage steht, also für die Erde und ihre Lebewesen. Für einige wenige gibt es ein Lebensprojekt, das aber die Mehrheit auf der Welt zu etwas Unlebbarem verdammt.
Alles spricht dafür, dass ein gewichtiger Teil der führenden Klassen zu dem Schluss gelangt sei, dass für ihn und für den Rest der Menschen nicht mehr genügend Platz vorhanden sei. Die Eliten waren dermaßen überzeugt, dass es keine gemeinsame Zukunft für alle geben könne, dass sie beschlossen haben, sich schleunigst von der gesamten Last der Solidarität zu befreien. Daher die Deregulierung, dass eine Art goldene Festung für jene Happy Few errichtet werden müsse, die in der Lage wären, sich aus der Affäre zu ziehen. Daher die Explosion der Ungleichheiten und dass der bodenlose Egoismus einer solchen Flucht aus der gemeinsamen Welt nur vertuscht werden konnte, indem sie die Ursache dieser verzweifelten Flucht schlichtweg negierten. Daher die Leugnung der Klimaveränderung.
Schreibt Latour.
And by panic, I don't mean running around screaming. By panic, I mean stepping out of our comfort zones.
We don't live on the same planet anymore.
Wir leben nicht mehr auf demselben Planeten. Es gibt Leute, die sagen, okay, wenn wir uns nicht mehr nach vorne bewegen in Richtung Zukunft, dann gehen wir eben rückwärts. Andere sagen, lasst uns dieses ganze kapitalistische Verständnis von Vorwärtsbewegung einfach vergessen. Und wieder andere sagen, wir werden posthuman, wir hauen ab, lasst uns zum Mars gehen. Wir sind also in Bezug auf die Frage, wo landen, gespalten. Die einen wollen zum Mars und die anderen zurück zu Blut und Boden.
Garcés skizziert mit ihrer Denkfigur der Posthumen die Position derer, die weder zurück in den Nationalstaat oder sonst irgendeine Heimat, noch nach vorne in irgendwelche Techno-Utopien flüchten wollen.
Para mí los póstumos, a diferencia de los postmodernos o postapocalípticos.
Für mich sind die Posthumen im Unterschied zu den Postmodernen oder den Postapokalyptikern wir, die wir uns gezwungenermaßen fragen müssen, ob es ein Leben nach der Zukunft gibt oder nach einem Leben, verstanden als Projektion in die Zukunft. Und wenn wir von der Zukunft als kollektiven Sinnhorizont sprechen, der radikal in Frage steht, dann geht es hier um die Möglichkeit eines lebbaren Lebens auf dem Planeten. Zwar gibt es ein kapitalistisches Projekt, das für alles irgendeine Erneuerung kennt und technologische Utopien, aber hier geht es um die Konstruktion realer Kräfte in der Gegenwart. Kräfte, die sich auf eine Welt beziehen, die nicht mehr die alte ist, die aber auch noch nicht weiß, was für eine Welt sie ist.
We want a future. Is that too much to ask for?
Sie denkt, dass in den Apokalypse-Gesprächen immer wieder die Frage auftaucht, warum es so schwer fällt, uns auf die neue Situation einzulassen.
Pues yo creo porque realmente estamos en una crisis de civilización. Una crisis de civilización implica no solo una crisis de recursos o de medios o de o material, sino una crisis de imaginario, de mundo, ¿no? Se cae un mundo.
Ich glaube, weil wir uns wirklich in einer Zivilisationskrise befinden. Und das ist nicht nur eine Krise der Ressourcen, der Mittel, des Materials, sondern auch eine Krise der Vorstellung von Welt. Eine Welt bricht zusammen. Und hier ist es wichtig, auf die unmittelbare Vergangenheit zu schauen. Auf das 20. Jahrhundert, das wir so schnell als letztes Kapitel einer Geschichte, die hinter uns liegt, abgetan haben und in dem dieser Massentod massiv verabreicht, nicht nur im Zweiten Weltkrieg in Europa, sondern auch als Höhepunkt der Geschichte des modernen, kolonialen, industriellen und technischen Kapitalismus, dazu geführt hat, dass Leben in allen Gesellschaften als Todesprojekt inszeniert wurde. Wir wissen das. Wir müssen es nicht erst jetzt entdecken, wo der Planet stirbt. Wir haben es selber getan, mit unseren historischen Kriegshandlungen. Und dieses Nie wieder darf nicht nur eine Erinnerung sein, sondern ein Ort, von dem her wir denken müssen, um zu verstehen, warum unsere Gegenwart immer noch eine Gegenwart ist, die auf andere Arten und Weisen Tod und Zerstörung produziert. Der Krieg hat ganz offensichtlich nicht aufgehört, er geht weiter. Er hat sich multipliziert auf Arten und Weisen, die deutlich weniger sichtbar sind.
You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.
Ob Greta Thunberg Walter Benjamin kennt und weiß, dass für ihn Revolution das Ziehen der Notbremse bedeutete?
Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.
Notiert Benjamin 1940.
You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children.
Do you think it's good or bad that children take part in this protest?
I think it's great.
Wie Garcés die Jugendlichen auf der Straße sieht, fragt sie.
Es
ist bezeichnend, dass die Leute noch jünger sind als in den traditionellen Jugendbewegungen. Es sind ja beinahe noch Kinder. Und es ist interessant, dass es auf einmal diese Bewegung gibt, dieser wachsenden Körper, die verstehen, mit was für einem Szenario wir es zu tun haben. Und die nicht fordern, wie es beispielsweise die klassische Ökologie tut, dass die Natur oder die Welt oder der Planet bewahrt und geschützt werden, sondern dass wir uns angesichts dieser Möglichkeit der Auslöschung positionieren müssen, dass wir von diesem Ort her neu denken müssen.
Latour setzt noch einen weiteren Punkt, wenn er von der Gattungsfrage spricht.
Und es ist sehr interessant, aber precisely it's young kids, I mean even infants, basically, who are pointing out.
Es ist schon sehr interessant, dass diese jungen Leute, diese Kinder, jetzt etwas für die politische Situation völlig Neues aufzeigen. Sie sagen, ihr gefährdet unsere eigene Erzeugungsmacht. Sie werfen also die Frage des Kinderkriegens auf. Sie sagen, warum sollen wir Kinder haben?
Raise the question of having kids themselves. And say, why should we have kids?
Auf all den kleinen Demo-Pappschildern werfen sie zwar Insekten, Bären und alles Mögliche zusammen, aber sie spüren auch, dass das hier eine Krise der Erzeugungsfähigkeit ist, der Geburtsfähigkeit aller lebenden Formen sozusagen. Und das ist in der Politik noch nie sichtbar gewesen. Das ist etwas ganz Neues und sehr originell.
And why does our voice matter? Because we are the future.
Wie Morozov die Jugendlichen sieht, fragt sie.
Ich wünsche dieser Bewegung, dass sie gelingt. Ich fände es wunderbar, wenn die protestierenden Kids diese Sache im öffentlichen Bewusstsein tiefer verankern könnten. Aber das würde ja eine Bewusstseinsrevolution voraussetzen, wollte man tatsächlich etwas erreichen. Dazu hätte es aber während der letzten 30 Jahre einer anderen Strategie bedurft, unter Kräften der Linken und anderen progressiven Kräften in den Medien, in den kulturellen und anderen Sphären. Wir haben es hier nicht mit etwas zu tun, was wir einfach in einer Nacht ändern können.
Sie weiß, dass man den jungen Aktivistinnen nicht die Messias-Rolle aufhalsen kann. Sie weiß, dass Heilsgeschichten nicht weiterführen und es ein revolutionäres Subjekt schon seit langem nicht mehr gibt.
Aber es braucht politische Subjekte, um gesellschaftliche Veränderungen zu erkämpfen. Und stellt nicht eine inzwischen weltweit agierende Bewegung die, sollte man sagen, neue planetarische Frage?
Und sie fragt Garcés, was sie meint, wenn sie von planetarischer Kondition spricht.
Dass es heute unsere eigene Lebensweise ist, die die Bedingungen einer möglichen oder tendenziell totalen Zerstörung der Lebensgrundlagen auf dem Planeten schafft. Wenn wir also von planetarischer Kondition sprechen, bedeutet das auch, dass wir uns in subjektiven Begriffen denken müssen. Subjektiv heißt hier, wer sind wir als Subjekt? Wer entscheidet? Wer handelt? Wer bewertet die Folgen seiner Handlung? Im konkreten Leben jedes und jeder Einzelnen passiert das ständig. Was mache ich als individuelles, konkretes Subjekt, um zu vermeiden, dass das, was ich tue, die Lebensbedingungen des ganzen Planeten verschlechtert? Wenn ich aber im Verhältnis zum Planeten nichts bin, hat diese Frage keinen Sinn. Aber auch, wer sind wir alle als Handlungssubjekt? Wenn es keinen Ort gibt, wo sich dieses Ganze oder die Entscheidungen für dieses Ganze anprangern ließen. Die planetarische Ära stellt uns zwar alle in diesen gemeinsamen Körper der Welt,
Aber wir haben noch kein Bewusstsein davon, in Begriffen von Denken und Politik. Und an diesem Übergang, glaube ich, müssen wir heute arbeiten. Praktisch, in Kollektiven, in den sozialen Bewegungen, in der Entwicklung von Praktiken. Aber wir müssen auch Kategorien und Konzepte dafür finden, denn das klassische politische Subjekt hat ausgedehnt, wenn es darum geht, uns im planetarischen Zeitalter zu denken.
Soll ich mich in die Permakultur stürzen? Mich an die Spitze der Demonstration stellen? Das Winterpalais stürmen? Den Lehren des heiligen Franziskus folgen? Hacker werden? Nachbarschaftsfeste organisieren? Hexenrituale wieder einführen? In künstliche Photosynthese investieren? Oder wollen Sie etwa, dass ich die Spur von Wölfen aufnehme?
Schreibt Latour.
La cuestión es que ha abierto, ¿no? Esa cuestión de la que habla Latour también, de este ya no es nuestro mundo.
Die Frage, Latour spricht auch davon, dass diese Welt nicht mehr unsere Welt ist. Die Frage ist also, wo leben und wie leben? Und wie sieht dieses Leben aus, das auch danach gelebt werden will? Nach dieser Zukunft, oder anders gesagt, nachdem diese Zukunft radikal in Frage gestellt worden ist. Ich sage, ja. Es gibt dort ein Leben.
Es gibt nicht viele Präzedenzfälle dafür in der westlichen Existenz. Das ist auch der Grund, warum wir alle den Boden unter den Füßen verloren haben und warum die Idee eines Crashs, eines Kollapses so wichtig ist. Die Idee nämlich, dass wir landen könnten. Landen ist die positive Variante, aber wir können natürlich auch abstürzen. Und das Gefühl eines Kollapses ist überall.
Sie denkt, dass es lange hieß, es sei leichter, sich das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustellen.
Dass die Apokalypse politisiert und unsere Wirtschafts- und Lebensweise zur Diskussion stellt, ist heute jedoch an vielen Ecken und Enden zu spüren.
Morozov schickt nach dem Interview eine E-Mail, um mitzuteilen, dass der italienische Marxist Franco Bifo Berardi gerade ein neues Buch geschrieben hat und dass es vielleicht interessant wäre, ihn zu interviewen.
The Second Coming, das zweite Kommen, heißt es. Im Pressetext steht:
Wir haben das Tor zur Apokalypse geöffnet. Dieses theologische Konzept ist die beste Metapher, um die Welt zu beschreiben, in der wir bereits leben. Um uns herum Chaos, politische Torheiten, ökonomische Delirien, ökologische Katastrophen, intellektueller Zynismus, technologische Simulationen von Leben. Ein Jahrhundert nach der kommunistischen Revolution ist die Idee, dass die Welt zum Besseren verändert werden könnte, für immer tot. Wenn aber unsere Welt tot ist, dann ist das Tor auf für eine neue Welt, die kommen wird. Eine Welt, in der die Apokalypse uns aus unserer zombieartigen Existenz hinauswerfen wird. Das zweite Kommen des Kommunismus wird nichts mit 1917 zu tun haben. Apokalypse muss als Metapher verstanden werden und Kommunismus ebenso. Als Metapher für die mögliche Entfaltung der Potenziale des Geistes.
Sie denkt, das hört sich nach einer neuen Heilsgeschichte an und bestellt das Buch.
Later, would you come here on stage, please? Ein Riesenapplaus für Greta Thunberg, bitte!
Und Sie? Wo verorten Sie sich?
Vor, während oder nach der Apokalypse?
Und Sie?
Ein Feature von Barbara Eisenmann.
Es sprachen Boris Burgstaller, Judith Engel, Achim Hall, Matthias Leja, Marietta Megid, Paula Skorupa. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Claudia Peike. Frieda Butzmann und Barbara Eisenmann. Regie Barbara Eisenmann. Redaktion Wolfram Wessels.
We have gathered here today. We share a common goal. We want a future. Is that too much to ask for?
Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk 2019.
This is only the beginning of the beginning. Trust me.